Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Bibi, hallo.
Und Herr Pähler.
Okay, hallo.
Was?
Nichts. Lizenz, was? YouTuber und die Angst vor der Rundfunklizenzpflicht.
Tomato Licks, wer? Der Deutsche Webvideopreis verliehen.
Gesunder Lebensstil, wozu? Eine Studie über das ungesunde Leben der Journalisten.
Genauigkeit, warum nur? Die Posse um den Kopfhörer von Donald J. Trump.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Kommt nach der Posse um den Kopfhörer von Donald Trump beim G7-Gipfel heute vom Medienjournalisten Stefan Niggemeier. Auf übermedien.de zeigte er sich besorgt darüber, dass viele Journalisten sich in ihrer Berichterstattung lieber vom verlockenden Anschein haben leiten lassen, als von der Wahrheit zu berichten. Dazu Niggemeier, Zitat: Das Bild von Trump, der nicht einmal zuhört, illustrierte die Stimmung auf dem Gipfel perfekt. Problematisch ist natürlich, dass der Anschein trügt. Vor dem Hintergrund von Trumps Angriffen gegen die Medien als Fake News ist das besonders bitter. Problematisch ist aber auch, in welchem Maße solche Symbolbilder überhaupt zu Nachrichten werden und Nachrichten ersetzen. Sie verdrängen häufig eine inhaltliche Auseinandersetzung. Spätestens, wenn sie ihren natürlichen Lebensraum in den digitalen Netzwerken verlassen und von Journalisten als Nachrichten verbreitet werden, ist besondere Vorsicht geboten.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Hat Stefan Niggemeier tatsächlich Grund, besorgt zu sein? Hat er recht? Man könnte natürlich sagen, na klar, der hat immer recht, aber ich meine, es gibt auch gute Gründe dafür und ich finde, es sind zwei. Erstens müssen wir leider doch immer wieder mal feststellen, dass neben vielen Fällen sehr guter Medienberichterstattung immer wieder auch es vorkommt, dass Journalisten eben nicht gründlich genug hinschauen, weil sie unter Druck stehen oder keine Zeit haben oder beides oder ihnen das nötige Handwerkszeug fehlt oder sie einfach als Erste die Schlagzeile haben wollen. Zweitens, das kommt dazu beim Thema Trump, einige Journalisten, und das sind glaube ich nicht so wenige, sehen auch doch manchmal nur das, was sie sehen wollen und berichten dann auch so und konstruieren sich ihre eigene Wahrheit. Mir ging das ein bisschen auch so, als ich das Bild zum ersten Mal gesehen habe. Und diese Weiterverbreitung, das, genau das ist sein Problem.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das definitiv lizenzpflichtige Medienmagazin bei Deutschlandfunk Nova.
Wir haben unsere frisch verlängert, Herr Pähler.
Ja.
Ich freue mich, dass wir hier weiterfunken dürfen.
Auf jeden Fall.
Da mussten wir uns aber ganz schön krumm für machen.
Ja, aber war das strittig? Wir mussten ein polizeiliches Führungszeugnis, glaube ich, vorlegen, ne?
Ja. Du hast deinen so schnell noch gefälscht.
Du, ich habe das noch von damals, vom Zivildienst.
Ja.
Aber ich glaube, dass ein Digitalradio wie Deutschlandfunk Nova eine Lizenz bekommt, ist, glaube ich, und auch eine braucht vor allen Dingen, das ist, glaube ich, unstrittig, oder?
Das stimmt. Da ist es schon ein bisschen irritierend, wenn man hört, hey, da sind YouTuber im Netz, die brauchen eine Rundfunklizenz. Und zwar eine Rundfunklizenz, wie sie auch ein Privatsender wie zum Beispiel RTL hat. Und da fragt man sich so, wieso das eigentlich?
Ja, ich frage mich auch, ob das überhaupt jemand eigentlich tatsächlich beantworten kann. Aber auf jeden Fall, unsere Landesmedienanstalten in Deutschland haben sich dieses Thema ja scheinbar auf die Fahnen geschrieben und sagen, wenn ein YouTuber live ausstrahlt, das ist, glaube ich, ja das entscheidende Kriterium,
genau.
Dann sagen sie, ist das eigentlich so, wie als wenn ein Fernsehsender per quasi Rundfunk ausstrahlt? Da machen wir keinen Unterschied. Ist aber natürlich ein Problem. Jetzt stelle ich mir mal den kleinen YouTuber um die Ecke vor, der da irgendwie das schöne Medium hat und sagt, ich mache da jetzt schön auf eigene Veröffentlichung. Und dann kann er das gar nicht mehr machen, vielleicht, weil er die Lizenz nicht kriegt oder sich die vielleicht nicht leisten kann. Ich weiß es nicht, großes Problem.
Das irritiert, auf jeden Fall ist das ein großes Thema in der Branche, wo es ja schon immer mal wieder auch ein bisschen Ärger mit den Medienwächtern gab. Ich sage jetzt nur den Schleichwerbeskandal in den vergangenen Monaten. Und da fragt man sich natürlich als YouTuber, was muss ich tun, damit ich am Ende nicht irgendwie auf einmal so richtig Ärger an den Hacken habe.
Mm.
Und deswegen heute Abend, genau in diesen Minuten, ist so das große Finale vom Deutschen Webvideopreis, der in Düsseldorf verliehen wird. Und da ist das Interessante eigentlich dabei, dass die Organisatoren des Webvideopreises sich vor einigen Tagen mit einem offenen Brief an die Landesmedienanstalten gewandt haben und da haben die mal so richtig Dampf abgelassen.
Ja, kann man so sagen. Und vor allen Dingen haben sie aber auch ganz mal klar gemacht, was sie eigentlich mit Blick auf dieses Bestreben, quasi Lizenzen sozusagen haben zu müssen, was eigentlich ihre Meinung ist und was sie auch klar fordern. Und ich finde, eigentlich sagt schon die Überschrift dieses offenen Briefes, sagt schon ziemlich viel. Da steht nämlich groß drüber, jeder Mensch hat das Recht, sein Publikum zu finden.
Aber warum haben die das suggeriert ja ein bisschen, dass die YouTuber nicht das Recht haben, ihr Publikum zu finden, beziehungsweise es ihnen irgendwie verwirkt wirkt durch diese Regularien. Warum wird das denn so gedacht, Herr Pähler?
Aber ich glaube schon, also nehmen wir mal nochmal das Beispiel. Also jetzt es gibt ja verschiedene Aspekte, ne? Aber wenn man jetzt zum Beispiel mal drauf guckt, wie sind eigentlich die Regularien, ja? Und es ist ja eben auch verbunden zum Beispiel mit einer Gebühr. Ne? Nehmen wir mal ein Beispiel raus. Also ich muss wenigstens 1000 Euro bezahlen, um den Lizenzantrag überhaupt stellen zu können. Stand heute. Mhm. Ich meine, da kann man sich schon fragen, wer sozusagen, der irgendwie vielleicht mal, jetzt mal mache ich ein bisschen Klischee, aber der aus seinem Kinderzimmer mal anfängt, einen YouTube-Channel und ein Live-Programm dazu entwickeln, hat man eben diese 1000 Euro für eine Lizenzgebühr und lässt sich dann vielleicht davon abschrecken. Und da haben wir schon sozusagen so eine erste Pluralismus-Schranke. Und das ist, glaube ich, schon ein großes Problem.
Würde ich einfach sagen, hey, mache ich einmal Schleichwerbung, habe ich doch wieder 2000 Euro drin, oder?
Könnte man natürlich, machen, aber ich glaube grundsätzlich, dann ist das Verfahren, ich glaube, als solches ziemlich komplex und langwierig, und ich hatte vorhin so scherzhaft das polizeiliche Führungszeugnis angesprochen, ich glaube, das braucht man wirklich, also ziemlich langwierig und bürokratisch, also ich glaube, da kann man auch sicherlich dran arbeiten.
Auf jeden Fall hat dieser offene Brief tatsächlich auch für Echo gesorgt, und zwar hat sich die Landesanstalt für Medien in Nordrhein-Westfalen dann auch gesagt, das ist interessant, darüber sollten wir tatsächlich sprechen. Das ist ein Problem, gerade um auch die Zugangshürden, um auch selbst was mit Medien machen zu können, live im Netz dann herabzusetzen. Und deswegen hat es dann vor einigen Tagen noch ein Treffen zwischen LFM-Direktor Tobias Schmidt und den Gründern vom Webvideopreis mit Dimitrios Agirakos und Markus Hünken bei der Landesanstalt für Medien gegeben. Und die haben jetzt auch nochmal so eine gemeinsame Erklärung rausgegeben. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und zwar haben die erstmal auch über andere sehr, sehr problematische Sachen gesprochen, die dann auch tatsächlich bei YouTube immer wieder auffallen. Also zum Beispiel, dass man auch betonen möchte, dass man gegen Hass im Netz ist und auch für Vielfalt sich einsetzen möchte. Aber sie haben auch ganz klar gesagt, dass das ein Thema der Gesetzesgeber ist. Das heißt, die Landesmedienanstalten, die können nicht einfach sagen, oh, wir verändern jetzt mal hier die Gesetze. Das müssen die Medienpolitiker entscheiden. Und gemeinsam mit der Landesmedienanstalt in Nordrhein-Westfalen soll so eine Initiative gestartet werden, dass man sagt, okay, wir verändern vielleicht am Ende sogar das Rundfunkrecht, damit dann bei Webvideos, die live da sind, dann am Ende vielleicht auch eine Anzeigepflicht reicht. Also, dass man irgendwie sagt so, hey, ich bin YouTuber und ich wollte nur eben sagen, ich bin's, hier ist mein Perso und gut, das war's schon. Ja. Also so einfach soll es dann sein. Aber die Frage ist ja eigentlich, wann brauche ich eine Lizenz oder nicht? Da helfen einem die Landesmedienanstalten ja auch weiter. Ja, da haben die schon was vorbereitet.
Die haben quasi fast zum Ausfüllen eine. Ich zähle mal gerade durch. Ich glaube, 6 Punkte sind es. Eine Checkliste, die man mal durchgehen kann. Wollen wir das einfach mal eben gerade machen?
Wir können das ja für unsere Sendung machen. Wenn wir ein Live-Video werden, also, müssten wir das machen.
Die erste Frage ist, verbreiten Sie Ihr Angebot live oder bestimmen Sie zumindest den Zeitpunkt des Sendestarts? Also quasi haben Sie eine lineare Verbreitung.
Würde ich sagen, ja, oder?
Also ich meine, auf jeden Fall.
Wer uns als Podcast hört, der denkt so, was? Aber ich meine, jetzt ist gerade Donnerstag 20.14 Uhr. Das ist live.
Genau, ist live. Während wir ein Video, das ist ja das Konstrukt gerade, und nicht hier bei Deutschlandfunk Nova, sondern nur als Podcast, dann sind wir ja quasi ein On-Demand-Angebot und dann wären wir sozusagen nicht, bräuchten wir keine Lizenz.
Ja, genau.
So, zweite Frage. Richtet sich Ihr Angebot an mindestens 500 potenzielle Nutzer gleichzeitig?
Mindestens.
Dran. So,
mindestens.
Nächster Punkt. Ist Ihr Angebot journalistisch redaktionell gestaltet?
Einige Manche sagen so. So. Andere sagen so.
Aber ich sag
ja.
Ich sag ja, genau. Also, und dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Wie umfangreich und ausdifferenziert ist Ihr Angebot? Also verbreiten Sie Ihr Angebot nur einmalig oder regelmäßig? Lass mal kurz überlegen. Wir kommen ja jeden Donnerstag, und das glaube ich seit 12 Jahren. Ich würde da eine gewisse Regelmäßigkeit unterstellen.
Ja.
Also spricht sozusagen für die LFM, spreche das auch dafür, dass wir eine Lizenz benötigen. Fünftens, sind Sie noch YouTuber oder veranstalten Sie schon zulassungspflichtigen Rundfunk? Also da geht es tatsächlich, da muss ich nochmal lesen, das ist gar nicht selbsterklärend.
Schwieriger wird die Abgrenzung, wenn Sie die Vorteile beider Kommunikationsformen miteinander kombinieren, also regelmäßig Hangouts oder Livestreams anbieten, aber auch auf der einen oder anderen Mediathek präsent sind.
Also eine Mischung quasi aus On-Demand-Angeboten und Live-Angeboten oder linearen Angeboten.
Da wird auch geguckt, ob man kommerzielle Zwecke verfolgt.
Das wären wir ja auch, ne?
Ja.
So, und die einfache Sache ist aber, an wen können Sie sich bei Fragen wenden? Sollen wir mal, gibt es eine Telefonnummer, sollen wir die vorlesen? Nein. Das steht da alles dann drin. Also,
aber auch der Hinweis, die Beratung ist kostenlos.
Mhm. Der Antrag allerdings kostet zurzeit noch 1000 Euro. Aber ich glaube, da haben sie ja auch gesagt, da wollen sie tatsächlich drauf hinarbeiten. Also da hat ja die LFM tatsächlich signalisiert, sich da auch mit einbringen zu wollen.
Hilfreiche Checkliste, und ich glaube, das hilft auch YouTubern, die gar nicht so sicher sind, was eigentlich mit ihrem Angebot sind, wenn sie live im Netz unterwegs sind. Und gerade im Zuge der Debatte, solange das Gesetz in Deutschland noch nicht geändert ist, muss man sich damit auseinandersetzen. Und eine kleine Hilfestellung gab es hier bei uns bei
Deutschlandfunk Nova hier. Und es ist ein kleiner feierlicher Moment, glaube ich, den wir jetzt gerade begehen. Denn ich glaube, ich habe gar nicht durchgezählt, aber seit 2011 auf jeden Fall wird er ja jährlich verliehen. Der Deutsche Webvideopreis in Düsseldorf läuft gerade noch in den letzten Zügen die große Gala. Ich glaube, die haben früh angefangen wegen der Jugendlichkeit vieler der Nominierten. Und wir sind jetzt...
Wir müssen gleich ins Bett, morgen ist Schule.
Ja, so ist das eben. Aber das hat für uns einen riesigen Vorteil, weil wir sind noch relativ am Anfang unserer Sendung und wir können quasi schon fast über alles berichten, was heute Abend dort passiert ist und vor allen Dingen auch, wer gewonnen hat. Das interessiert uns natürlich brennend. Was wir wissen ist, Barbara Schöneberger hat moderiert, wie ich glaube gefühlt jede Preisverleihung in diesem Land.
Ich war so ein bisschen irritiert, dachte ich so, alte Frau, also blonde alte Frau mit Kindern auf der Bühne, ist das nicht die Mini-Playback-Show? Fragen wir mal Thomas Lückerath, der war nämlich mit dabei, der Chefredakteur von dwdl.de und gibt uns jetzt die schnellste TV-Kritik der Welt, weil die Veranstaltung ist noch nicht ganz zu Ende, aber er sagt uns jetzt, wie es war. Also Mini-Playback-Show heute Abend erlebt?
Hallo, ja so ungefähr, so ein bisschen war hat es durchaus Züge davon gehabt, aber es war ganz unterhaltsam mit Unterstützung der Kollegen vom Postlinger 24, wurde das ganz kurzweilig gemacht, sofern man 25 Kategorien kurzweilig verleihen kann, das zieht sich dann eben doch 2,5 Stunden.
Aber was waren deine Höhepunkte in den 2,5 Stunden bis jetzt?
Oh, also die Marmeladenoma ist, glaube ich, der Knaller. Also sozusagen, die im Grunde dadurch populär geworden ist, dass sie mit Hilfe ihres Enkels im Netz Märchen vorliest. Und die war ganz süß, weil die wusste, glaube ich, gar nicht, wie ihr geschah. Und die wusste, glaube ich, das erste Mal hat sie gesehen, dass die Sache, die sie da mit ihrem Enkel gemeinsam macht, dass das auch von Menschen geguckt wird. Da gab es sogar Standing Ovations. Ansonsten glänzt leider Preisträger wie Jan Böhmermann und Caroline Kebekus mit Abwesenheit.
Warum denn das?
Ja, das ist eine gute Frage. Eigentlich ist die Veranstaltung ja so groß, wie sie noch nie war. Also der Rahmen ist schon ganz spektakulär. Schade, dass die beiden dann den Weg nicht hierher gefunden haben. Aber ansonsten, glaube ich, wird gleich gut gefeiert. Ich stehe schon hier vor der Arena. Die Busse zur Aftershow-Party stehen bereit.
Lustigerweise finden die in meinem Vorgarten statt. Da freue ich mich, wenn ich nachher nach Hause komme. Da bin ich schon sehr gespannt. ob ich da über welche YouTube-Leichen dann noch irgendwie stolpern werde. Da wird bestimmt wild gefeiert. Aber das Interessante ist ja, als dwdl.de-Chefredakteur machst ja so manche Medienpreisverleihung mit. Ist das eigentlich jetzt, wenn du dir auch diese Preisverleihung anschaust, irgendwie eine andere Stimmung da, weil da auf einmal ganz andere Protagonisten auf der Bühne stehen, nicht durchgängig die üblichen Verdächtigen, oder ist es mittlerweile ein Preis wie jeder andere?
Also ich würde sagen, der Webvideopreis 2017 ist in der Liga der Preisverleihung angekommen. Er ist genauso langweilig und genauso zäh wie viele andere Preisverleihungen, das kann man so sagen. Weil letztlich ist es eine Abfolge von Kategorie, Laudatio, Dankesrede. Sehr lustig ist, dass aber bei keiner Preisverleihung so oft den Anwälten gedankt wurde. Also bei YouTubern hat man offenbar immer ganz schnell einen Anwalt und muss dem dann auch danken, wenn man auf der Bühne steht. Das fand ich ganz amüsant. Aber ansonsten, nee, also man merkt jetzt keine besondere Leichtigkeit.
Das heißt aber doch auch, wenn der Preis eigentlich als solcher oder die Verleihung zumindest ziemlich langweilig ist, dass das schon eine ganz schöne Auszeichnung ist, wenn man ihn denn gewinnt. Also das heißt ja auch, er ist angekommen im Sinne von, es ist ein wirklich wichtiger Preis.
Definitiv. Also er zieht sich halt, langweilig ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort. Es sind nun mal 25 Kategorien und dementsprechend ist viel Holz abzuarbeiten. Aber der Rahmen und auch die Partner, also vom WDR über RTL bis ZDF, da merkt man also auch sozusagen diese Brücke zwischen, ich sag mal, der Fernsehwelt und der Webvideowelt, die man sich vielleicht vor 5 Jahren noch gegenseitig eher angefeindet haben, die sind deutlich näher zusammengekommen und es geht einfach um Bewegtbild in neuer Form und das ist schön, dass es eine so große Preisverleihung gibt, auch wenn man vielleicht ein paar Kategorien weniger machen könnte.
Ich frage für einen Hörer, wie war Barbara Schöneberger?
Super. Sie hat das Ganze natürlich hervorragend kommentiert, weil immer dann, wenn es sich gerade zog, dann hat Barbara Schöneberger auf der Bühne lustvoll gegähnt und hat das Ganze sozusagen dem Publikum quasi entnommen, die Reaktion. Also das war ganz gelungen und sie selber bezeichnet sich mittlerweile ja auch als die Award-Babsi, weil sie ja im Grunde alles verleiht, was in Deutschland verliehen wird, wie sie selber gerade gesagt hat.
Es gibt ja, glaube ich, nur 2 Preise, die sie bisher jetzt irgendwie oder aktuell nicht macht. Das finde ich gut. Wobei, euren goldenen Günther bei DWDL macht sie auch nicht, oder?
Nein, noch nicht. Schauen wir mal, ich sollte die Anfrage rausschicken.
Aber ich frage mich ehrlich gesagt so ein bisschen, wie kommt sie denn so in dieser Welt an? Fragen sich so die jungen Fans, weil im ISS-Dome ist super viel Platz, da sind auch super viele YouTube-Zuschauer, die vermutlich ihren Idolen versucht haben, vorher noch ein Selfie zu entlocken. Wer ist das da eigentlich oder passt das irgendwie? Finden sich da so 2 Generationen?
Das Das ist eine sehr gute Frage, weil die Beobachtung habe ich auch am Anfang der Verleihung gemacht. Also das Problem ist einfach, Barbara Schöneberger macht Witze über Personen und über popkulturelle Dinge des Fernsehens, die aber einfach im Publikum nicht so richtig die Resonanz hier finden. Also sie kann nicht so sehr jemanden anspielen, wie sie es vielleicht bei einer Preisverleihung tut, wo sie die Protagonisten selber auch kennt. Sie hat sich aber gut vorbereitet, das kann man definitiv sagen.
Was glaubst du, wie lange wird sie das noch machen können?
Diese Preisverleihung hier?
Ja, ich würde mir ja wünschen, dass mal einer aus der YouTube-Szene sozusagen moderiert, nicht Barbara Schöneberger. Auch wenn Daniel das nicht hören mag.
Aber das Schwierige ist, es wird ja jetzt hier schon drüber gelästert, über Waititi, nach dem Motto, die sind so alt, die gibt's schon gar nicht mehr. Gibt's ja in der Tat auch nicht mehr.
Die gibt's auch nicht mehr.
Wer aus der YouTube-Szene sozusagen so ein Standing hat, dass er nicht morgen schon wieder out ist, sondern sich über Jahre hinweg auch das Standing erhält, das wird schwierig.
Also ich würde dann spontan Bibi verpflichten, weil das würde ja bedeuten, dass sie da so ein bisschen raus ist aus dem Zentrum des Interesses. Das würde auch unseren Ohren gut tun. Aber
ich glaube, wenn Bibi moderieren würde, könnte man aber das Ganze im Gemeindesaal von Hoyerswerda oder so verleihen, weil da würden nicht besonders viele kommen.
Ja, so, danke für diese qualifizierte TV-Kritik, die du uns direkt am Ende von der Veranstaltung gegeben hast. Aber mal ganz ehrlich, was macht mehr Spaß, das sich irgendwie auf YouTube anzugucken oder dann doch vor Ort zu sein?
Also vor Ort, es zieht sich so ein klein bisschen. Irgendwann bei der Hälfte der Verleihung hat jemand rausgefunden, wo es das Bier gibt. Das war dann sozusagen der entscheidende Wendepunkt der ganzen Preisverleihung. So gesehen, und ich meine, ja schon, es ist schon faszinierend zu sehen, wie kommen die Leute an. Also das merkt man schon alleine am Applaus sozusagen, ne, natürlich in der Lautstärke, weil die Fans, muss man sagen, hier gibt es halt Fans. Es gibt Preisverleihungen wie den Deutschen Fernsehpreis und andere, da wird dann höflich, kollegial applaudiert. Aber hier merkt man, für wen das Herz schlägt im Publikum.
Im Zweifel für die Marmeladenoma. Thomas Lückerath, genau. Herzlichen Dank, dwdl.de, da ist er der Chefredakteur und hat für uns vom Webvideopreis direkt aus Düsseldorf berichtet, wo jetzt auch in diesen Minuten die letzten Preise dann vergeben werden. Herzlichen Dank, Thomas.
Super, gerne doch.
Was mit Medien, das journalistische Beratungsmedienmagazin hier bei Deutschlandfunk Nova.
Ich habe so einen Durst, sage ich dir.
Worauf?
Auf, ich weiß nicht, Bier?
Da wärst du ein guter Journalist, Herr Pähler.
Ich glaube ja, das will ich auch werden.
Das Interessante dabei ist eigentlich, wie lebt es sich eigentlich als Journalist? Einige, die nichts mit Medien machen, die stellen sich das so vor, dass es ein sehr spannendes, glitzerndes, glamouröses Leben ist, dass man Tag für Tag auf irgendwelchen tollen Events, Medienpreisverleihungen ist, wo es dann hinterher tolle Getränke gibt, nur schicke Leute und dass man trotzdem morgens um 5 aufsteht, viel Sport macht mit einem Personal Trainer und dann am Ende des Tages, nachdem man 2 Stunden gearbeitet hat, sich auf seine Yacht legt. Also so stellt man sich doch vor, wie das Journalistendasein ist.
Ja, aber das hat aber auch, glaube ich, ungefähr, ich überlege gerade mal, so 1% mit der Realität zu tun. Könnte das ungefähr hinkommen?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Zum Glück gibt es da ja die Wissenschaft und die hat uns dieser Woche schlauer gemacht.
Ja, aber allerdings nicht unbedingt mit erfreulichen Ergebnissen, jedenfalls nicht für alle, die eben in dieser Profession, dem Journalismus, beruflich unterwegs sind. Denn es gibt eine britische Studie, eine Neurologin hat herausgefunden, dass Journalisten unterdurchschnittlich ungesund leben und deswegen auch unterdurchschnittliche Gehirnfunktionen aufweisen. Also das finde ich beides nicht gut. Also oder andersrum gesagt, die trinken eigentlich zu viel und vor allen Dingen zu viel Bier, zu viel anderen Alkohol. Sie rauchen zu viel Kaffee und sie schlafen zu wenig. Und wenn sie schlafen, schlafen sie zu schlecht. Und das ist alles nicht gut für quasi die kognitiven Fähigkeiten und die Gehirnfunktionen von Journalisten. Ich glaube, ich will das doch nicht mehr sein.
Ja, das ist interessant, ne? Also, wenn wir das mal so zusammenfassen, diese Studie, die da jetzt in dieser Woche so ein bisschen ans Tageslicht gekommen ist. Also, Journalisten trinken zu viel. Also vor allen Dingen, also vom Falschen, viel Alkohol. Sind sehr impulsiv.
Ja.
Haben so ihre Gefühle nicht im Griff. Und haben einem da deswegen auch wegen wenig Schlaf mit einer unterdurchschnittlichen Gehirnfunktion zu tun, weil sie auch sich Sorgen um ihre eigene Zukunft machen, das war auch ein großer Faktor, denken sie sehr viel über negative Dinge in der Vergangenheit nach, was natürlich auch die aktuelle Arbeit beeinflusst. Das finde ich doch erschreckend.
Aber ich habe mich dann doch gefreut, also wenn man mal so ins Kleingedruckte guckt und die Einzelheiten der Studie, es gibt auch ein paar Dinge, die Journalisten ganz gut können. Ne? Also zum Beispiel das Thema unkonventionell denken und auch Zusammenhänge erkennen, die andere nicht können. Ne? Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und so, sie können auch, wenn sie Dinge wahrnehmen, dass sie auch verschiedenen Werten zuordnen. Also im Sinne von bewerten und einordnen, was ist eigentlich wirklich wichtig und was ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Also das ist ja auch keine schlechte Fähigkeit für jemanden, der im Journalismus arbeitet.
Interessant.
Immerhin.
Was würdest du jetzt mal so ganz spontan sagen, ja, Herr Pähler? Wer lebt denn ungesünder? Ältere Journalisten, also sagen wir über 35? Oder jüngere Journalisten, sagen wir unter 35?
Ich glaube, jüngere Journalisten.
Ungesünder?
Ja, nee.
Gesünder?
Ich glaube, die leben gesünder.
Ja, warum?
Weil die nämlich, glaube ich, eben nicht mehr dieses Zigaretten rauchen, Kaffee trinken und irgendwie sozusagen viel Sorgen um die eigene Zukunft sich machen, sondern anders quasi, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, genau das sind die Gründe, weil sie das eben alles nicht tun, sondern an der Stelle offener sind.
Jetzt kommt die Realitätsklatsche für dich.
Okay.
Und zwar ist es tatsächlich so, dass die Jüngeren einen deutlich schlechteren Lebensstil haben. Sie rauchen mehr, haben deutlich weniger Routinen, wie zum Beispiel ein regelmäßiges Frühstück, und die fühlen sich deutlich gestresster als die Älteren. Krass,
okay,
oder?
Das hätte ich nicht gedacht.
Hat mich auch überrascht, aber immerhin bei dieser Studie, ungefähr die Hälfte war unter 35, also da ist schon ein guter Anteil dabei.
Aber ganz ehrlich, was ich daran spannend finde, jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt nun wirklich alles so stimmt, was diese Studie so rausgefunden hat, aber nicht, aber es scheint ja doch so zu sein, dass das ganze Thema Gesundheit, körperliches Wohlbefinden echt einen Einfluss hat. Und ich glaube, so, ich meine, wann haben wir hier jemals in unserem Medienmagazin seit 12 Jahren über Gesundheitsfragen gesprochen? Das hat man so im Kontext von Journalismus ja überhaupt und Medien gar nicht auf dem Schirm als Thema. Ist doch ein Problem.
Ich fühle mich jetzt auch gerade sehr
schlecht und dumm.
Schlecht. Naja, das auch. Auch wenn es ändern wäre mit dieser Sendung ein bisschen. Wobei, weißt du, was mir aufgefallen ist?
Nein.
Wollen wir an dieser Stelle über mein Gewicht reden? Nein.
Ja, das können wir sehr gerne tun. Wir haben uns ja letztens seit langer Zeit zum ersten Mal wieder live gesehen.
Oh nein.
Das kommt was Vernichtendes. Nein, ich war überrascht, wie sportlich du aussiehst.
Du lügst aber schön im Radio. Ja, ja. Aber das war echt so ganz interessant. Das ist tatsächlich so, in Zeiten, wo man viel Routine hat und auch wo es wenig Veränderungen gibt und so, habe ich auch selber festgestellt, da schaffst du es dann echt deutlich abzunehmen und so. Und wenn dann viel im Job los ist oder so, dann fängt man oder hört man als erstes auf, tatsächlich dann irgendwie Sport zu machen und keine Ahnung, und dann schlägt das auch voll nieder. Oder dann gibt es irgendwelche Veranstaltungen, dann kommt man aus dem Essensrhythmus.
Ja.
Das ist schon interessant, das stimmt schon so.
Ist auch ein Problem. Du hattest, glaube ich, auch viel Stress, hast du gesagt, ne?
Heute, aber sonst nie. Sonst habe ich nie Stress. Aber das ist echt ein interessanter Faktor. Aber weißt du, diese Studie, da hat man doch ein Bild eines Journalisten so vor sich, wo man sich so denkt, ja, das war doch der eigentliche Grund, warum man Journalist geworden ist.
Ja.
Weißt du, wen ich da im Kopf habe? Nicht dich, Herr Pähler.
Nee, ist das eine Quizfrage?
Nee, Horst Schlemmer.
Ach ja,
oder?
Das stimmt. Ja,
das ist doch so. Diese Studie beschreibt Horst Schlemmer schön. Und das ist auch so ein bisschen der Spiegel, vielleicht sich auch mal ein bisschen zurückzunehmen und dann doch ein bisschen mehr auf sich zu achten.
Hm. Was ist das jetzt schon ein Appell?
Ja, weil am Ende, glaube ich, macht das dann auch die Arbeit besser.
Und davon haben dann alle was.
Das stimmt.
Und unsere Leser, Nutzer, Hörer, alle. Toll.
Was mit Medien? Das schlaue Medienmagazin, Herr Pähler.
Sprichst du über mich?
Nein.
Achso.
Aber auch nicht über mich, sondern über unsere Gäste. Wir haben nämlich Besuch. Hallo Leute, schön, dass ihr da seid.
Hi, hallo. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ha! Wir haben heute nämlich ein bisschen Besuch. Wir haben Studenten zu Gast, die heute mal gesagt haben, wir schauen mal hier vorbei. Und wie sich das für gute Studierende gehört, werden sie heute mit uns ein kleines Expertenquiz machen. Wir stellen uns heute nicht mal gegenseitig die Fragen in unserem Köpfequiz, sondern sie haben uns die Fragen mitgebracht. Und da haben wir auch erst einmal auch einen Aufpasser endlich mal für uns, Herr Pähler, der
wie heißen die nochmal?
Notar? Ja. Ein Jurist?
Jurist?
Ja.
Juror möchte ich.
Juror.
Juror. Hallo, schön, dass du da bist. Du bist unser Juror. Wie heißt du?
Ich bin der Tobias.
Hallo, Tobias.
Ich habe heute die ehrenvolle Aufgabe, Striche zu führen.
Daniel hat jetzt noch gar nicht verraten, von welcher Uni oder Hochschule kommt ihr?
Von der Hochschule Makromedia.
Und ihr studiert was mit Medien?
Ja, muss doch, wenn wir hier sind.
Wie heißt denn der Abschluss dann?
Bei mir Medienmanagement.
Endlich mal was Vernünftiges, Herr Pähler. Ja. Hätten wir das auch mal gemacht. So, also das ist schön, dass ihr wir können bestimmt was von euch noch lernen. Das heißt, ihr habt ja auch schon die Führung hier durchs Funkhaus gemacht, bei den Kollegen vom Deutschlandfunk vorbeigeschaut, ein bisschen Deutschlandfunkkultur. Was war so das Kurioseste, was ihr bei der Führung entdeckt habt, Tobias?
Boah, ich wollte jetzt gerade einen Witz darüber machen, dass meine Schreibutensilien von da kommen,
ja,
auf denen ich jetzt aufschreibe, war das Kurioseste.
Das macht nichts, da kann man gut mit schreiben, glaube ich.
Ich glaube auch.
Ja. Wie hast du dich vorbereitet auf deinen Jury-Job?
So wie immer. Ich werde mit meiner stählernden Härte hier die Entscheidung walten.
Herr Pähler,
ich glaube, nicht nur du.
Ja.
Ich gehe mal ein Stück zurück, ne?
Ich auch. Bist du bereit, Herr Pähler?
Ja.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Und da haben wir auch schon von einer Studienkollegin von Tobias die erste Frage. Hallo, wer bist du?
Ich bin die Nadine.
Hallo,
und
Nadine.
Wir werfen jetzt mal einen Blick nach YouTube. Ach. Und zwar wurde da vor...
Das ist doch was für junge Leute. Ne?
3 Wochen wurde von Bibi Beauty's Palace wurde eine neue Richtung eingeschlagen. Sie stellt jetzt nicht mehr irgendwelche Duschschäume vor, sondern fängt an zu singen. Mhm. Ich glaube, das Lied ging durch alle Medien durch. Und die Frage an euch wäre jetzt, was glaubt ihr denn, wie viele Likes und wie viele Dislikes dieses Video mittlerweile hat?
Also Dislikes hat es bestimmt 20 Millionen. Naja, das ist vielleicht ein bisschen viel, ne?
Also ich sag schon mal...
Weniger.
Ich schätze jetzt einfach mal, mal gucken, wer näher dran ist. Ich sag jetzt einfach mal, das Video hat 4,2 Millionen Dislikes.
Mhm.
Also 20 Millionen, das halte ich auch nicht. Ich sag mal...
Ich sag's wieder mehr oder weniger oder
2,3.
So, ne? 2,3, okay. Mhm. Jetzt bin ich gespannt.
Insgesamt hat das Video mittlerweile 2 Millionen Dislikes.
Yeah, und oh nein!
Vielleicht zur Gegenüberstellung gerade mal 347.000 Likes. Das wird Bibi hart treffen.
Tobias, gibt das etwa einen Punkt für Herrn Pähler?
So sieht's aus.
Oh nein! Mm. Aber ganz ehrlich, wo hättest du gedrückt? Like oder Dislike?
Ich glaube, ich hätte mich dann auch der Mehrheit angeschlossen.
Ja. Aber dickes Like für dich. Danke für die tolle Frage.
Sehr gerne.
So, machen wir schon einen fliegenden Wechsel hier am Mikro. Kopfhörer wechsel dich. Und da ist der Lukas, richtig?
Ganz genau.
Ha, krieg ich einen Punkt?
Weil du den...
hallo? Bonuspunkt am Ende, wenn zusammengerechnet.
Für den Namen.
Lukas, was ist deine Frage?
Ja, ich widme meine Frage dem Staffelstart von House of Cards. Und ich würde gerne wissen, welche Bedeutung steckt hinter dem Namen des House of Cards Hauptdarstellers?
Der Schauspieler?
Nee, die Rolle.
Die Rolle, das ist ja Frank Underwood. Francis Underwood komplett.
Und du möchtest jetzt wissen, was für ein tieferer Sinn dahinter steht, ja?
Ganz genau. Das ist dein Job, Herr Pähler. Francis?
Also der Nachname, ja?
Nö, also Vor- und Nachname muss man damit einbeziehen.
Francis Underwood. Herr Pähler, du bist doch hier Katholik, ne?
Ich?
Francis. Du kommst aus Ostwestfalen, ne?
Ja.
Darf ich vielleicht einen Punkt
geben? Muss ich meine Glaubensfragen hier ausbreiten?
Nein, wollte ich jetzt hier nicht.
Ich bin katholisch getauft, aber ich bin nicht mehr Mitglied dieser Kirche.
Ach so.
Jetzt habe ich es doch gesagt, ja.
ich höre gerne den Tipp zu.
Ja, man sollte vielleicht auf die Initialen achten.
Ah. John...
F-U?
J. Ach, F-U. Fu. Fu. Herr Pell, jetzt hätten wir mal Englisch Grundkurs machen müssen, ne?
Ich gebe mich geschlagen.
Also, das ist ein bisschen vulgär. Also.
Wirklich?
Ja.
Fuck you!
Richtig!
Was?
Zweiter Punkt für Pähler.
Ah, das habt ihr euch doch ausgedacht.
Nee, das ist leider wirklich so.
Sowas lernt man bei euch in der Hochschule, oder was?
Ja, das hat uns gerade eben noch unsere Dozentin verraten, deswegen.
Ah! Ich komme meinem Abschluss, glaube ich, gerade immer näher.
Aber das ist... aber das ist interessant, die neue Staffel, wer von euch hat schon reingeschaut?
Ja, ich hab schon
reingeschaut. Du hast schon reingeschaut. Mal ganz ehrlich, jetzt vor Trump und nach Trump, irgendwie ist die Stimmung noch eine andere, oder? Weil man auf einmal so denkt, so irgendwie...
Das ist Docutainment.
Ja, also ich muss auch sagen, es ist irgendwie eine andere Stimmung, weil ganz so abwegig ist es dann auf einmal doch nicht.
Nein, oder? Aber es gab großartige Tweets in dieser Woche von FU, Frank Underwood, der ja was Schönes getwittert hat. Habt ihr das mitbekommen?
Ja.
Das war cool. Weißt, kriegst du das noch zusammen? Ich kann es mal eben...
Nee, ich würde nicht nachschauen, weil das ist auch eine weitere Quizfrage.
Ah, okay.
Langsam.
Herr Pähler hat weder Netflix noch Sky noch Twitter, also da wird es gleich schwierig, oder?
Stimmt das? Habe ich wohl.
Okay.
Aber das wird spannend, ob ihr das zusammenkriegt.
Danke für deine erste Frage.
Sehr gerne.
Lukas, hey, kurz nochmal an Tobias, unseren Jury-Menschen, wie steht's?
2-0 gegen.
Gegen mich?
Gegen sie.
Herr Pähler, jetzt werde ich von der eigenen Sendung gesiezt. Das ist sehr traurig.
Ich gönne dir das.
Danke. Ah, wunderbar. Jetzt haben wir die nächste Frage und die kommt von?
Anna.
Hi. Anna.
Genau, und zwar haben wir jetzt eben schon über einen kuriosen Tweet gesprochen. Jetzt ist meine Frage an euch. Um wen geht's denn da? Also wer hat denn da diese Woche eine neue Wortkreation in Twitter rausgelassen?
Donald Trump.
Und ja, schon mal sehr gut. Und wie lautet denn die Wortkreation?
Koffefe.
Okay, das ist sehr gut. Das kam jetzt sehr, sehr schnell. Viel schneller als geplant, Mensch.
Das war wirklich toll. Ich glaube, Daniel hat das nicht richtig ausgesprochen.
Ja, darum geht es nämlich auch gerade. Es wird gerade sehr kontrovers diskutiert in amerikanischen Medien, wie man es eigentlich ausspricht.
Koffefe. Auf jeden Fall fand ich das total, das hat er ja mitten in der Nacht zu seiner Zeit bei uns sehr früh am Morgen, weil sich sehr, sehr in der Nacht, der Tweet blieb da ein paar Stunden stehen. Aber nach 90 Minuten waren schon offiziell alle Gags gemacht, oder?
Ja, kommt ungefähr hin.
Was ist deine Erklärung? Was ist da eigentlich passiert?
Man weiß es nicht genau. Ne? Also ich traue dir mittlerweile leider alles zu. Deswegen, vielleicht war er auch einfach nur betrunken oder einfach so wütend, dass er viel zu schnell getippt hat und irgendwie nicht mehr kontrollieren konnte, was da eigentlich bei rauskommt.
Vielleicht ist es auch nur mit dem Auszeiger irgendwie ausgewaschen.
Ich hoffe,
so.
Ja.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Oh Mann. Juhu. Habe ich jetzt einen Punkt bekommen eigentlich?
Ja, und jetzt gibt es auch das Du zurück.
Ah, da freue ich mich. Und jetzt könnte ich aufschließen zu dir, Herr Päler. Oder du machst das 3-1. Ein sehr beliebtes Fußball-Tippspielergebnis.
Ja,
und die letzte
2-1 ist aber eigentlich der bessere.
Ja, aber 3-1 wird auch viel getippt, weil immer alle denken, nach 2-1 tippt ja jeder. Also die letzte Frage kommt vom
Jan.
Hallo Jan.
Hi. Wir haben ja musikalisch angefangen.
Oh nee.
Und ich beende das Ganze jetzt auch musikalisch.
Setz mich kurz.
Welches kürzlich erschienene Album ist momentan auf Platz 1 der deutschen iTunes-Charts?
Album? Gibt es noch Alben heute im Jahr 2017?
Anscheinend.
Ja. Habt ihr euch mal ein Album gekauft?
Ja.
Alle nicken. Wow.
Mein erstes war Peter Fox.
Haus am See? Ja, da habe ich in Oberhausen gesehen, ganz großartig.
Du lenkst ab, Daniel.
Konzert. Es ist nicht Peter Fox, der in Albumcharts ganz weit vorne ist. Ich hoffe, dass Baby kein Album hat.
Nein.
Herr Peller?
Du, weißt du, wie das ja ist? Ich muss das Spiel ja nur über die Zeit bringen. Ich weiß es nicht, aber ich sage auch nichts.
Ich habe zwei kleine Tipps.
Oh ja.
Der erste Tipp wäre, das Album hat denselben Namen wie der Interpret.
Mm, ja. Das hilft mir nicht.
Ja, dachte ich mir. Der zweite Tipp wäre, der Interpret wurde vor ein paar Tagen bei einem bedeutenden Fußballspiel ausgewählt.
Ah, Helene Fischer!
Oh nein.
Ja, genau, richtig. Ja.
Das ist das erste Mal, dass über
das
Helene Fischer bei D-Radio Wissen gesprochen wurde.
Vorhin die Deutschen von Nova. Vorhin hätte ich fast sofort Helene Fischer gesagt. Ich habe nur gedacht, die wird doch nicht bei iTunes auch sozusagen oben an den Charts stehen.
iTunes, Amazon, überall.
Okay. Und weißt du, was ein richtiger kleiner Funfact an dieser Stelle ist, Herr Päler?
Nein.
Schlagerkanäle sind auf YouTube die mit dem größten Wachstum derzeit.
Ja, wenn man von nichts kommt.
Tobias, wie steht's denn?
Ich kann es dir sagen, 3-1 für mich.
Vernichtender Sieg für den Herrn Päler.
Gönne. Daniel sollte noch so einen Extrapunkt kriegen dafür, dass er von... Was hast du nochmal gewusst?
Okay, wir sagen 3-1,5.
Okay. Ihr seid großzügig. Aber ihr seid trotzdem tolle Gäste. Danke, dass ihr den Spaß mit uns durchgeführt habt hier. Ach komm, wir gehen gleich nach Hause, Herr Päler. Aber wir haben ja noch kurz Zeit.
Ich möchte eigentlich, dass diese Sendung niemals zu Ende geht, nachdem ich gerade so haushoch im Quiz gewonnen habe.
Ja.
Können wir nicht mal in die Verlängerung gehen?
Nein.
Schade.
Wir gehen jetzt nach Hause, Herr Päler.
Oh.
Bei mir vor der Haustür findet ja noch, jetzt ohne Scherz, die Webvideopreis-Aftershow-Party statt.
Ja.
Das heißt, die ganzen YouTuber werden in den Schulbussen da jetzt gerade hingekarrt.
Ich wollte gerade sagen, da ist doch bestimmt so ein lustiger Luftballon-Onkel, der so Tierchen macht.
Bestimmt. Und dann wird dann noch irgendwie so Apfelsaftschorle verteilt und so. Mhm. Ich glaube, so geht das ab. Und da hinten in der Ecke. Oder bei mir unterm Balkon wird dann geraucht. So sieht's aus, Herr Perra. Ich gehe jetzt mal gucken. Ich gehe nach Hause und werde dann bei der Polizei anrufen, dass es mir zu laut ist. Sag danke, dass ihr da gewesen seid, tolle Fragen gestellt habt. Kommt gerne wieder. Und Herr Päler?
Ja, alter Mann.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Du hast jetzt Oberwasser, oder?
Ja, allerdings. Aber die Show ist vorbei. Nächste Woche bin ich wieder ganz unten.
Bis dahin wünsche ich euch eine
mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.